Mission Light, ohne Bewegung geht es nicht. Das dritte Thema unserer Reihe über persönliche Evangelisation, wie können wir Menschen gewinnen? Und Menschen gewinnen, das ist das Natürlichste eigentlich fürs Christsein. Alles andere gehört auch dazu, alles andere ist wichtig. Aber entscheidend ist es, dass wir die gute Nachricht, die frohe Botschaft weitergeben. Und dazu müssen wir uns bewegen. Das heißt nicht im Missionsbefehl, hey, lasst die Leute kommen einfach und winkt ihnen zu und guckt, dass sie kommen, sondern das heißt, geht hin in alle Welt. Und das ist Bewegung. Übrigens zwei Grundbewegungen für jeden Christen, nämlich, dass wir zu Jesus kommen. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist die eine Bewegung. Und die zweite, geht hin in alle Welt. Also eine hin zu Jesus und dann die andere hin in diese Welt hinein. Bewegung gehört zur Mission voll und ganz dazu. Und ich glaube, damit das klar wird, damit das deutlich wird, müssen wir drei Dinge sehen. Nämlich, wir müssen unsere Herzen aufmachen. Wir müssen unser Herzensanliegen muss das sein, Menschen erreichen zu wollen. Dass es im eigenen Herzen anfangen muss, das habe ich versucht am ersten Abend deutlich zu machen und auch gestern nochmal. Es muss in uns brennen, uns muss es klar sein, um was es geht. Und wenn das so ist, dann werden wir uns auch bewegen, auf die Menschen zubewegen, damit die es auch mitbekommen. Es muss eine tiefe Barmherzigkeit sein gegenüber den Menschen, egal wie sie leben und wo sie leben, egal wie böse und schlecht sie sind oder wie gut wir denken, dass sie sind. Das ist keine Frage. Ein Herzensanliegen, also aus dem Herzen heraus. Und dann brauchen wir offene Augen. Das heißt, dass wir den Menschen sehen, wo er ist, den Menschen abholen, wo er ist, dass wir ihn nicht verdammen, dass wir ihn nicht zum Rand schieben, einen Außenseiter aus ihm machen, sondern wirklich von ganzem Herzen den Menschen mit unseren Augen anschauen, so wie Jesus die Leute am Wegesrand angeschaut hat. Und ihm ist keiner entgangen. Er hat den Zachäus auf dem Baum gesehen, er hat den Blinden gesehen, wo jeder gesagt hat, du störst. Er hat sie gesehen, Mitleid, in ihrer Not, in dem, wo sie drin gesteckt sind. Und dazu brauchen wir, muss es ein Herzensanliegen sein und gleichzeitig brauchen wir offene Herzen. Und das Dritte, wir müssen daraus ein Gebetsanliegen machen. Wir müssen unsere Hände falten und beten für die Menschen und beten ganz besonders für uns. Ich glaube, noch viel mehr, wie dass wir für die Menschen beten, die wir erreichen wollen, müssen wir für uns beten. Dass wir viel Liebe im Herz haben, dass wir offene Augen haben, dass unser Herz wirklich explodiert dafür, dass Menschen gewonnen werden und dass wir dann auch sehen, wo und wie können wir anfangen, wie können wir beginnen. Und da möchte ich einiges in dieser Einheit dazu sagen. Das eine, das uns klar wird und das soll uns Mut machen, Gott bewegt sich. Gott ist auch ein sich bewegender Gott. Er bewegt sich zu uns, immer wieder zu uns. Er hat sich damals zu mir bewegt, als ich dort in Spanien als Kind zum Glauben kam. Gott kommt zu uns. Gott bewegt sich zu uns. Übrigens, ein Riesenunterschied zu allen anderen Religionen ist, dass Gott sich zum Menschen hinbewegt. Alle anderen Religionen sagen, hey, beweg du dich zu Gott. Der christliche Glaube sagt, Gott hat sich zu dir hinbewegt. Aber nicht nur das, sondern er bewegt sich auch in uns durch seinen guten Heiligen Geist. Sein Geist in mir ist die Leidenschaft für meine Evangelisation. Er ist der, der die Liebe in meinem Herzen ausgegossen hat und darin sich bewegt, in seiner Liebe bewegt es sich in meinem Herzen, damit ich mich auf andere hinzubewege. Er bewegt sich zu uns, in uns und er bewegt sich eben auch durch uns. Nein, Gott will das nicht alleine machen. Er könnte das. Er braucht uns nicht. Aber er will das mit uns machen, durch uns machen. Das ist das, was ihn wirklich ausmacht. Da gibt es zwei Geschichten für mich, die ganz, ganz eindrücklich sind. Die eine ist die Geschichte von Enzo. Enzo, das war ein Bodybuilder, ein bisschen anders wie ich, ein bisschen größer, ein bisschen stärker. Und dieser Enzo. Der war Teil der Weltmeistermannschaft von Brasilien im Bodybuilding. Und als wir in Ecuador waren, kam diese Mannschaft nach Ecuador und ein guter Freund von mir hat mich gefragt, ob ich diese Leute fahren könnte. Eben ein großes Auto, Missionsauto mit Vierradantrieb. Und dann habe ich gesagt, klar mache ich. Und das Unglaubliche war, als ich ihn sehe, Enzo, reinkommen sehe ich, er hat eine Kappe auf und auf der Kappe steht Sportler für Christus. Und ich wusste sofort, das ist einer von uns. Ich bin zu ihm hin, habe ich gesagt, dass ich Christ bin, Missionar bin, Pastor bin. Er war ganz begeistert, ich war ganz begeistert. Und wir sind die ganzen Tage dieser Weltmeisterschaft immer zusammen gewesen. Ich habe mit ihm gebetet in der Umkleidekabine. Ich war, wie gesagt, die ganze Zeit mit ihm. an einem Mittag sind wir gefahren und dann war so ein großer Park. Und in diesem Park, da haben ganz viele Kinder gespielt. Und dann sagt er plötzlich, wir fahren mit dem Auto, sagt er, stopp, bremst ganz schnell. Ich bremse so schnell ich kann und dann steigt er einfach aus, geht zu diesem Park, stellt sich mitten in den Park und dann zieht er sein T-Shirt aus und lässt seine Muskeln spielen. Und während er seine Muskeln spielen lässt, kommen alle Kinder, die auf diesem Park waren, bestimmt 100, 150 Kinder waren, ganz viele Familien, das ist normal dort in Ecuador, kamen alle dazu und setzten sich um uns herum. Und als diese ganzen Kinder da waren, dann macht das so und sagt, jetzt bist du dran. Und ich stehe da und ich wollte eigentlich schon mein T-Shirt, nein, nein, natürlich nicht das T-Shirt ausziehen, sondern ich wusste, was er wollte. Ich habe angefangen, aus der Bibel was zu erzählen. Ich habe natürlich die beste Geschichte genommen, die gepasst hat, rein optisch, nämlich David und Goliath. Und ich konnte aus dieser Geschichte heraus zeigen, wie gut es Gott mit diesen Kindern gemeint hat und ihnen sagen, dass sie, so wie ich damals mit 7 Jahren, ihr Leben diesem Gott anvertrauen können. Wie wir das machen, das hat zu tun mit dem, was uns drängt aus unserem Herzen heraus. Für diesen Enzo war das ganz normal, jetzt rauszugehen und dann zu sagen, jetzt bin ich dran und jetzt bist du dran. Oder es können auch ganz andere Sachen sein. Da gehe ich in einen Laden und will einen Tisch kaufen. Und als ich da in diesem Laden stehe, merke ich, dass die Verkäuferin auf ihrem Schreibtisch ein Buch über die Kraft der Pyramiden stehen hat. Und ich denke mir, das ist ja furchtbar, wenn man sich auf irgendwelche Pyramiden verlassen muss. So eine Pyramide und das Bett stellen, dann schläft man besser, dann ist es besser. Nein, ich bin zu ihr hin und habe gesagt, hey, lass uns Bücher tauschen. Du gibst mir dein Pyramidenbuch und ich gebe dir mein Lieblingsbuch. Die war sofort damit einig, hat von mir ein neues Testament bekommen. Dann hat sie angefangen, in diesem Neuen Testament zu lesen und kurze Zeit später kam sie zum Glauben an Jesus Christus. Hat dann mit Jesus Christus ganze Sache gemacht. Heute ist sie selbst Missionarin. Muskel spielen lassen oder Lieblingsbuch tauschen oder sonstige Möglichkeiten, dass wir sie nutzen und dass wir Menschen gewinnen. Darum geht es. Und zwar, dass wir nicht mit dem kommen, was sie sowieso schon haben, sondern mit dem, was sie brauchen. Menschen haben vieles, haben viel Gutes auch. Das ist nicht alles schlecht, was die haben und mit dem sie umgehen. Sie haben sehr, sehr viel. Wir sollten nicht mit dem kommen, was sie schon haben. Wir sollten nicht die Eulen nach Athen tragen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das bedeutet. In Athen gab es eine Göttin, die Athene. Und das heißt eigentlich, oder deren Symbol waren Eulen. Und deswegen gab es überall in Athen Eulen. Wer wollte denn noch mal eine Eule? Das haben die schon. Nein, es geht darum, dass wir Wasser in die Wüste bringen. Also das bringen, was gebraucht wird. Das, was die Menschen nicht haben. Was haben Menschen heute nicht? Menschen haben keine bedingungslose Liebe. Wir merken, dass Beziehungen gehen auseinander, Freundschaften auseinander, weil immer alles an Bedingungen geknüpft ist. Wenn du so, dann schon, aber sonst nicht. Und Gott hat bedingungslose Liebe für die Menschen. Und deswegen, das brauchen sie und das können wir bringen, das können wir ihnen geben. Oder wir können ihnen sagen, dass Gott für sie eine allumfassende Versorgung hat. Alle eure Sorgen werfet auf mich. Ja, du kannst zu Gott alles bringen, deine Sorgen, und er sorgt für dich. Sagt nicht Jesus im Matthäus-Evangelium so oft und macht es deutlich anhand von den Tieren, von Vögeln. Der himmlische Vater, er versorgt sie. Wie sollte er nicht euch versorgen? Menschen brauchen eine allumfassende Versorgung. Also bedingungslose Liebe, allumfassende Versorgung. Und sie brauchen auch zielführende Orientierung. Im Leben, zum Entscheidungen treffen. Junge Leute in eurem Alter fragen sich, was will ich mal werden, was soll ich lernen, was soll ich studieren? Und da ist Gott ein Orientierer, einer, der sie mitnimmt und ihnen das schenkt, damit sie auch ans Ziel kommen. Deswegen, wir haben bedingungslose Liebe zu bieten, wir haben allumfassende Versorgung zu bieten, wir haben zielführende Orientierung zu bieten. Ja, ich weiß nicht wir, aber der Gott, den wir vorstellen. Und deswegen bringen wir das an die Stellen, wo es gebraucht wird. Eine Geschichte, die das deutlich macht, finden wir in der Bibel, in der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 17. In Apostelgeschichte 17, da steht Folgendes. Ab Vers 16. Apostelgeschichte 17, ab Vers 16. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann, mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten: Was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er, er könne uns etwas beibringen? Andere meinten, es scheint, als wolle er Propaganda für irgendwelche fremden Götter machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor dem Areopag, den Stadtrat von Athen. Dürften wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da vertrittst, sagten sie. Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind, und es würde uns interessieren, worum es dabei eigentlich geht. Man muss dazu wissen, dass sich sämtliche Einwohner Athens und sogar die Fremden, die sich nur vorübergehend in dieser Stadt aufhalten, ihre Zeit am liebsten damit vertreiben, stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Und dann heißt es, da trat Paulus vor diese Ratsmitglieder und allen anderen, die anwesend waren, und begann: Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mit mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift: Für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir Menschen brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten, und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen, und er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich den Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Und dieser Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Und wir wissen, das ist Jesus. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus, und andere sagten: Über dieses Thema wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. So zum Beispiel Dionysios, ein Mitglied des Stadtrats, und eine Frau namens Damaris. Und es gab noch andere, die zusammen mit diesen beiden an Jesus glaubten. Eine unglaubliche Geschichte. Eine Geschichte, die damit anfängt, dass Paulus auf seine Mitarbeiter wartet. Und ich glaube, das ist wichtig. Wenn wir Menschen gewinnen wollen, dann müssen wir wissen, dass es alleine immer viel schwieriger ist. Jesus schickt sie immer zwei in zwei aus. Alleine ist es schwer. Warum? Wir sollen uns austauschen über die Versuche und über das, wie wir es machen sollen. Wenn es mal nicht klappt, können wir miteinander auch ein bisschen jammern. Und das tut auch gut. Austausch, Ermutigung und vielleicht auch Korrektur, weil wir es nicht richtig machen, weil wir die falschen Worte wählen, und dann ist einer dabei, der mitgeht, der mitmacht und eben uns auch hilft, es richtig zu machen. Alleine ist immer schwierig. Wir brauchen Mitmacher und wir brauchen Mitbeter. wenn wir unterwegs sind, Menschen zu gewinnen. Das Zweite, empört sein ist basic. Paulus sieht die vielen Götzenstatuen und er ist empört, heißt es hier. Aber es ist nicht eine Empörung, die irgendwie aus Hass herauskommt oder weil man ein Religionskämpfer ist. Nein, es ist eine Empörung, die aus der Barmherzigkeit Gottes stammt. Wie Jesus, als er über Jerusalem schaut und weint und sagen kann, sie sind wie Schafe ohne Hirten. Wenn in unserem Herzen diese Barmherzigkeit plötzlich anfängt hervorzukommen, dann werden wir empört sein, wie Menschen nur ohne Jesus leben können. Aber nicht, um sie fertig zu machen, nicht um sie zu verdammen, sondern um sie in den Himmel zu lieben. Denn darum geht es eigentlich. Menschen sind wie Schafe ohne Hirten. Sie haben Nöte, sie haben Schwierigkeiten, sie haben die Ich-Krankheit, den Egoismus in ihrem Herzen. Sie haben Götzen, an denen sie ihr Leben klammern und wenn die weg sind, ist alles weg. Geld, Haben, Macht, all das. Und deswegen, dass aus uns heraus eine Empörung wächst, die eine Art heilige Unzufriedenheit ist, um dann wiederum Menschen zu gewinnen. Ja, Menschen brauchen es, von diesem Evangelium zu hören. Und wenn wir durch die Straßen gehen und keiner glaubt, dann soll das unser Herz bewegen. Das soll dann zu einer Bewegung werden, dass wir dann auch evangelisieren und missionieren. Information ist dabei Ehrensache. Das heißt, dass ich mich informiere, wie ticken die, die ich erreichen will. Wie ticken die Leute heute? Ihr kennt eure Generation am besten. Aber vielleicht ist es eine Generation in einem spezifischen Umfeld. Und deswegen will ich mich informieren, wie ticken die? Was glauben die? Was ist ihre Geschichte? Was ist ihr Hintergrund? Was ist ihr Weltbild, ihr Glaube? Dass ich mir das mal überlege. Warum antworten die auf manche Fragen so? Mich nicht ärgere, wenn sie antworten und ich denke, das sollte eigentlich ganz anders sein. Nein, sondern dass ich mich informiere, um sie kennenzulernen, um dann irgendwo andocken zu können und das Evangelium weitersagen zu können. Das Nächste in dieser Geschichte ist auch das, dass Anfangen immer schwierig ist. Es ist nicht einfach, wenn man loslegt. Wer weiß, was dann kommt, ob einer lacht, ob einer einen fertig macht. Keine Ahnung. Anfang ist schwierig, aber bereit sein, darum geht es. Im ersten Petrusbrief heißt es, wir sollen alle Zeit bereit sein. Alle Zeit bereit sein, nämlich Rede und Antwort zu stehen über die Hoffnung, die in uns ist. Hey, alle Zeit bereit sein heißt, ich kann jeden Moment auspacken, anfangen, Zeugnis geben. Ja, darum geht es. Und deswegen, glaube ich, sollten wir auch jeden Tag beten, jeden Morgen beten. Herr, mach mich heute zu einem Segen, zu einem Zeugen, zu einem Menschengewinner. Mach du das. Und dann werden wir ganz anders durch den Tag gehen. Wir werden hinschauen. Wir werden hinhören. Und wir werden dann, wenn es dran ist, die Chance nutzen und loslegen. Hey, wie viele Chancen gehen an uns vorbei? Und wir tun so, als hätten wir keine gehabt. Ich glaube, wir haben sie täglich. Wir müssen nur unser Herz aufmachen. Wir müssen nur beten darum. Und dann losgehen und einfach mal starten. Ja, es kann dann auch mal schief gehen. Wir haben nicht immer alle Tools und alle Worte, die wir brauchen. Und trotzdem zu beginnen, zu starten, loszulegen, darum geht es. Und dann darf man nicht wählerisch sein. Das heißt hier in dieser Geschichte, dass Paulus zu allen, die da waren, gesprochen hat. Da waren die Hochreligiöse und da waren sicher auch die, die gar nicht geglaubt haben. Die Atheisten und dann waren die Performer, deren Leben scheinbar super funktioniert. Und dann waren aber auch die ganz kaputten Leute. Sie waren alle da. Und wisst ihr, wir sollten niemand außer Augen lassen. Wie oft ist mir das passiert? Dass ich dachte, nein, diese Person nicht. Der kann es nicht sein. Ich weiß noch von zwei Brüdern, die ich kennenlernte. Und der eine, der war immer sehr offen und hat immer gefragt. Und ich dachte, wow, der wird mal an Jesus glauben. Der andere, kein Wort. Der stand immer in der Ecke, hat ganz komisch geguckt und hat, also ich hatte den Eindruck, hat so getan, als würde ihm das Ganze gar nicht interessieren. Was passiert? Der kommt zum Glauben. Wir hatten gemeinsam, er war mit mir im Auto, einen Unfall. Ich habe da ein Auto aufs Dach gestellt. Also wir sind da mit dem Dach entlang gerutscht auf der Straße. Wisst ihr, und da ist der zum Glauben gekommen. Der andere nie. Deswegen nicht wählerisch sein, sondern einfach die Menschen, wie sie kommen, wie Gott sie uns vor Augen führt, mit dem Evangelium bekannt machen. Darum geht es. Und es heißt auch, Paulus hat das jeden Tag gemacht. Nochmal. Täglich rausgehen, täglich drum beten und täglich achtsam und aufmerksam sein. In Vers 18 steht, dass er angefangen zu diskutieren hat. Also, Also das war ein Gespräch, eine Diskussion. Ich glaube, wir sollten lernen, Fragen zu stellen. Dass wir den Menschen Fragen stellen, damit sie uns erklären können und wir dann antworten können auf die nicht gestellte Fragen, sondern auf ihre Antworten von dem, was das Evangelium dazu zu sagen hat. Nein, wir sollten nicht die Besserwisser sein. Wir sollten nicht als die kommen, die immer genau wissen, wie es geht, sondern als solche, die zuhören. Mit viel Geduld. Und dann hoffentlich diskutieren aus einem Wissen heraus. Hey, darf ich euch herausfordern? Wie viel wisst ihr denn vom Evangelium? Wie viel wisst ihr denn von der Bibel? So dass ihr es wirklich weitergeben könnt. Wenn nicht, dann hey, schlag deine Bibel auf. Fang an drin zu lesen, fang in den Evangelien an, damit du verstehst, wie das war mit Jesus. Frag deinen Jugendreferenten, deinen Pastor, dass er dir hilft. Überlegt euch im Jugendkreis, Themen durchzumachen, die ihr braucht, um Antworten auf die Fragen der Menschen zu geben. Damit ihr diskutieren könnt, damit ihr mit Menschen reden könnt über das, was den Glauben ausmacht. Und Menschen werden merken, der hat eine Ahnung, selbst wenn sie es vielleicht nicht mögen. Aber sie werden mitmachen, sie werden mitgehen. Darum geht es. Auch in Vers 18 kommt was ganz Interessantes, nämlich da wird klar, normal ist das gar nicht. Hey, wir sind sonderbare Vögel auf dieser Welt. Vergiss nicht, mit Jesus zu leben ist nicht normal. Das ist nicht das, was die Mehrzahl macht. Nein, mit Jesus zu leben macht aus uns sonderbare Vögel. Aber hey, solche sonderbare Vögel sind wunderbar. Ein toller Vogel mit schönen Farben, ein Kolibri, unglaubliches Geschöpf. Lass uns solche Menschen sein. Sonderbare Vögel, die aber nicht abstoßend wirken, sondern anziehend wirken. Und wisst ihr, wie das geht? Indem ich nachvollziehbar mache, was ich glaube. Wenn ich zu jemandem hingehe und sage, na, du brauchst nur eine Beziehung zu Jesus. Wie soll der das nachvollziehen, was das heißt? Was? Soll ich schnell in den Himmel gehen oder was? Beziehung zu Jesus? Gibt es da ein Telefon? Ich muss erklären, ich muss nachvollziehbar machen, damit dieses Sonderbare ein bisschen, ein wenig normaler wird und Menschen dann gern diesen Weg mitgehen. Hey, und das Nächste, was dieser Text auch deutlich macht in den Versen 19 bis 21, ist, dass er deutlich macht, hey, das Evangelium ist relevant und wir müssen davon reden, dass es relevant ist. Hey, natürlich ist das natürlich eine ganz große Frage, nämlich wie relevant ist das Evangelium in deinem Leben? Wie viel des Christseins macht dein Leben aus? Wenn es nicht relevant ist in deinem Leben, wenn du in die Schule gehst, wenn du in deine Ausbildung machst oder dein Studium, wenn es da keine Relevanz macht, warum soll der andere dran glauben? Und deswegen vorbereitet kommen, warum? Weil ich in meinem Leben das Evangelium relevant erlebe, erfahre, lebe. Und jetzt kann ich es weitergeben. Interessen dann wecken bei dem anderen, warum? Weil ich erzähle davon, wie relevant das ist, wie es passt in mein Leben hinein, wie ich durch das Evangelium meine Schuld loswerde, meine Sorgen loswerde, meine Freude teile mit anderen, mit Gott. Relevanz zeigen, wie sicher ich in meinem Glauben bin. Und zwar nicht sicher in dem, was ich glaube, da zweifle ich auch manchmal, aber sicher durch die Geborgenheit Gottes in meinem Leben. Wie ich Orientierung bekomme in den Fragen meines Lebens. Wie Gemeinde zu einem Ort wird, an dem der Glaube ganz relevant wird, im Miteinander, in der Gemeinschaft, im Jugendkreis. Also relevant ist das Evangelium. Aber dass wir davon reden können, das hat damit zu tun, dass wir es in unserem Leben auch leben. Und dabei dürfen wir eins nie vergessen, in Vers 22 und Vers 23, wir müssen respektvoll mit den Menschen umgehen. Wenn sie nicht glauben wollen, dann wollen sie einfach nicht glauben. Wir müssen sie stehen lassen. Und wir müssen geduldig sein. Wir können nicht ein kleines Pflänzlein ziehen, damit es wächst. Das muss langsam wachsen. Und deswegen respektvoll. Ich sage dazu immer, wir müssen ins Wohnzimmer der Menschen kommen. Wir müssen es schaffen, dass wir in ihre Lebenswelt hineinkommen. Es ist gut, wenn wir sie einladen zu uns, in unser Zuhause, in unser Zimmer, in unsere Gemeinde. Aber viel, viel besser ist, wenn wir zu ihnen kommen. Warum? Weil sie merken, sie können ihre Türen aufmachen. Sie haben bei uns keine Sorgen zu haben, keine Angst zu haben, sondern wir machen unser Herz auf und wir gehen in ihr Leben hinein mit viel Respekt, mit viel Liebe, Ehrerbietung sogar, dass die Menschen durch uns erhoben werden und nicht erniedrigt werden, so wie sie es normalerweise hinbekommen. Als wir in Ecuador waren, war da eine Familie, die waren so richtig, richtig, richtig stockkatholisch. Und ich will gar nicht gegen die katholische Kirche reden, aber sie waren stockkatholisch. Sie haben so ein Schild vor der Tür hängen gehabt, da stand drauf, dass keiner, der mit dem Evangelium kommt, diese Tür betreten darf. Wisst ihr? Ich war so stolz darauf, weil ich jemand war, der jeden Tag dort ein- und ausging, obwohl ich mit dem Evangelium kam. Warum? Obwohl ich mit dem Evangelium kam. Warum? Weil ich sie mit Respekt behandelt hatte. Weil sie mir wichtig waren. Weil ich nicht kam, um mir irgendwas ja, über den Kopf zu hauen. Sondern weil ich sie angenommen habe, wie sie sind. Und weil daraus eine Freundschaft wurde, die alle Türen aufgemacht hat. Ins Wohnzimmer der Menschen kommen. Und dann, in Vers 23 kommt es dann. Hey, dass wir Gott vorstellen. Menschen stellen sich Gott vor. Das ist ganz normal. Manche stellen sich vor, dass es Gott nicht mal gibt, aber dann ist das auch eine Vorstellung von Gott. Die anderen sehen als alter Opa oder als irgendeine Kraft, was weiß ich, eine Macht, die irgendwo ist. Nein, eine Gottesvorstellung, die bringt nicht viel. Aber dass wir Gott vorstellen, wir sollen diesen unbekannten Gott, für die Menschen ist Gott unbekannt. Sie sind gottlos. Das heißt, sie können das gar nicht zusammenbringen, was wir sagen. Und deswegen müssen wir ihnen Gott vorstellen. Paulus fängt hier sogar mit der Schöpfung an. Sagt der am Anfang alles geschaffen hat. Ja, dass wir erklären, von welchem Gott reden wir eigentlich. Und dann müssen wir am Schluss doch zu Jesus kommen. Denn die beste Vorstellung von Gott ist Jesus Christus selbst. Deswegen rede ich gern von Jesus. Weil in Jesus der Mensch Gott am besten erkennen kann. Und wir sollen ihn vorstellen, damit sie sich nicht eine Vorstellung machen müssen. Vorstellen, so wie die Bibel uns sagt, wie er ist. Und das wird spannend für den Menschen. Ich erlebe das bei Glaubensgrundkursen. Wenn ich sage, so ist Jesus, sagen sie, wo steht das? Das sagen Ungläubige. Die wollen wissen, woher ich das habe. Ob ich das geträumt habe oder irgendwo. Und ich kann sagen, nein, das habe ich erstens gelesen in diesem Buch. Das Buch der Bücher ist die Bibel. Und dann habe ich selbst erlebt in meinem Herzen und in meinen Gedanken. Dann geht Paulus noch einen Schritt weiter. Er stellt diesen Gott vor, aber er sagt jetzt, was dieser Gott in dem Leben der Menschen zu tun hat. Und was er tut, ist eigentlich was ganz Einfaches. Er beantwortet die drei Fragen, die jeder Mensch irgendwann mal, manchmal sogar öfter in seinem Leben hat. Nämlich die Frage, woher komme ich? Die Frage, was mache ich hier? Und die Frage, wo gehe ich hin? Das sind drei Fragen, die die Welt bewegen. Wie gesagt, jeden Menschen. Früher oder später, in jungen Jahren oder kurz vor dem Tod. Diese drei Fragen kommen. Woher kommen wir? Und dann kann ich von der Identität in Gott reden. Geliebtes Kind Gottes zu sein. Das ist was, das ganz wertvoll ist und ich den Menschen weitergeben kann. Ich kann ihnen sagen, dass ich Sinn habe in meinem Leben, weil ich gegenüber Gottes bin, gegenüber anderen Menschen und gegenüber der Schöpfung. Alles drei des Gegenüberseins, Gottes gegenüber, Menschen gegenüber, Schöpfung gegenüber, ist Teil des Sinnes, den Gott in mein Leben gelegt hat. Und ich habe ein Ziel. Und wer Ziel hat, der hat auch Sinn, Zukunft, Hoffnung, dass ich das den Menschen weitergeben kann. Reaktionen kommen dann ganz bestimmt. Und Menschen reagieren ganz unterschiedlich. Die einen, die werden lachen. Hier heißt es, die Leute sind am Schluss in Gelächter ausgebrochen. Das mag sein, lass sie doch lachen. Ich sage immer, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Deswegen lass sie lachen, lass die Menschen lachen, lass die Menschen sagen, sonderbarer Vogel, das ist mir egal. Lieber ausgelacht sein, aber Zeugnis von diesem Jesus Christus und seiner frohen Botschaft. Manche, das ist das Zweite, was in diesem Text zu sehen ist, in diesen Versen 32 bis 34, manche zeigen Interesse. Nein, nein, sie kommen nicht zum Glauben, aber sagen, okay, war nicht schlecht. Höre ich mir vielleicht nochmal an. Das ist dieser junge Ingenieur. Vom Daimler, vom Mercedes-Benz, der zu uns in Glaubensgrundkurs kommt und sagt, ich komme nur heute Abend. Und ich komme nur heute Abend, weil ich wurde eingeladen und ich will, dass der endlich aufhört, mich einzuladen. Deswegen bin ich hier. Ich komme auch nur heute Abend. Als wir fertig waren, kommt er zu mir und sagt, ah, vielleicht komme ich nächste Woche. Doch, so ganz schlecht war es ja gar nicht. Und dann kommt er die nächste Woche wieder. Und er kommt in der dritten Woche. Und in der vierten Woche, da sitzt er da. Und aus dem Interesse wird glauben. Denn dann meldet er sich am Schluss und sagt, jetzt hat's bei mir Klick gemacht. Deswegen Interesse. Ich muss denn das nicht überstülpen. Manchmal ist es besser, langsam zu machen. Und ein Tipp von mir: Ich muss auch nicht immer alles korrigieren, was sie sagen. Ich will ans Ziel kommen. Ich will sie gewinnen. Und nicht zu so tun, als hätte ich immer das Richtige sagen und dann korrigieren, korrigieren, korrigieren. Und vielleicht passiert das, was damals passiert ist, nämlich dass einige zu glauben anfangen. Oh, was ist das? Was ist das Großartiges? Was kann es Schöneres geben, als dass ein Mensch zum Glauben kommt durch dich? Dass du anfängst, loslegst. Diese Dinge, die ich gerade genannt habe, einfach versuchst zu berücksichtigen und dann diesen Menschen mitnimmst zum Glauben. Also nicht, dass du ihm Glauben machst, sondern dass du ihn mitnimmst in der Bewegung zu Jesus hin, so dass er zum Glauben kommt und du dann so eine Art Geburtshelfer bist. Geburtshelfer, dass ein Mensch wirklich zum Glauben kommt. Und das dauert manchmal sehr lange. Ich habe hier eine Folie, die heißt von minus 8 auf plus 3, wie ein Mensch so stufenweise zum Glauben kommen kann. Vielleicht von einer Ablehnung des Übernatürlichen. Also, dass er ganz am Anfang sagt: Hey, da gibt es gar nichts, da gibt es keinen Gott und Jesus schon lange nicht. Bis dahin, dass er am Schluss sagt: Ich will nicht nur glauben, sondern ich will jetzt auch noch wachsen im Glauben. Ich will vorankommen. Schaut euch diese Kopie, die ich mitgebracht habe, an, nachher in den Gruppen. Schaut sie euch an und entdeckt dabei auch eins, nämlich dass unterschiedliche Menschen an unterschiedlichen Stufen stehen. Die einen sind schon weiter, die anderen sind noch ganz weit weg. Übrigens, mit denen rede ich am liebsten, die, die ganz weit weg sind. Und ich führe sie ein bisschen näher. Und vielleicht bist du einer, der den anderen eine Stufe weiterbringt. Eben nicht ganz bis oben, sondern eine Stufe weiter. Dann hat sich's schon gelohnt. Sei dafür dreimal A, alternativ, authentisch und Aufmerksamkeit. Aufmerksam. Sei alternativ. Hey, leb dein Leben so, dass es anders ist, weil sonst macht es keinen Sinn, Christ zu sein. Leb dein Leben authentisch. Auch mit deinem Versagen, auch mit deinen Fehlern. Nein, sie sollen ja nicht an dich glauben, zum Glück. Auch nicht an mich glauben. Noch mehr Glück, sondern sie sollen an Jesus glauben. Und deswegen sei du authentisch, auch in deinem Versagen, deinen Fehlern, und sei aufmerksam. Habe ich vorhin schon gesagt. Mach deine Augen weit auf, weil dein Herz gefüllt ist mit Liebe und bring deine Hände zusammen, damit du die Chancen erkennst, aufmerksam bist für die Menschen, so wie Jesus für dich aufmerksam ist. Und dann gibt es zweimal D, zweimal E und einmal I. Zweimal D heißt direkt und dienend. Das sind zwei Möglichkeiten, wie wir Menschen zum Glauben führen können. Manchmal ist es ganz direkt zu sagen: Hey, du brauchst Jesus. Manchmal ist es dienend, indem wir ihnen helfen, in ihrem Leben, mit ihrem was, Hausaufgaben helfen, was auch immer. Helfen, Rad, Winterreifen wechseln. Hey, dienend Menschen zu Jesus führen. Also direkt dienend. Oder die zwei Es, erzählend und einladend. Erzähl von deinem Leben. Hey, erzähl heute doch dem, der neben dir sitzt und danach in der Gruppe, wie du zum Glauben gekommen bist. Erzähle es, sag es einfach mal. Und einladend. Hey, lasst uns offene Menschen sein. Lasst uns nicht verschlossene Menschen sein, sondern Menschen, die ihre Arme weit ausbreiten, damit andere zu Jesus finden. Einladende Menschen sind Menschen, die freundlich sind, die liebenswert sind, die nicht immer nur jammern, die nicht immer nur das Negative sehen, sondern positiv durch diese Welt gehen. Warum? Weil sie einen unglaublich guten Herrn haben. Sei einladend. Und das Letzte, ja, das gehört auch dazu, sei intellektuell. Hey, du musst nicht ein Gelehrter sein. Aber diese Gründe, diese Argumente fürs Evangelium kennen und die weiterzugeben, das ist großartig. Und lass dich schulen dafür. Nochmal, ich habe es vorhin schon gesagt. Frag deinen Jugendreferenten, frag deinen Pastor, schule dich, lerne mehr, damit du aus dem, was du weißt, aus deinem Intellekt heraus, Menschen das Evangelium sagen kannst. Hey, ich bin am Ende. Nicht am Ende, ich könnte, glaube ich, noch sehr, sehr viel sagen, aber am Schluss von dieser Einheit, von dieser letzten Einheit. Hey, es geht darum, Mission Light, dass wir Licht sind in dieser Welt. Dass Menschen in uns sehen, dass uns jemand angeleuchtet hat, angezündet hat und wir jetzt Licht sind, das nicht versteckt ist irgendwie unterm Sofa, unterm Bett, sondern das irgendwo auf dem Regal steht, damit überall das Licht zu sehen ist. Licht sein, Licht machen und Licht feiern. Hey, sei Licht, Du bist es durch Christus. Mach Licht, indem du dich bewegst und zu den Menschen hingehst. Und dann feiere Licht. Feiere Jesus mit denen, die durch dich zum Glauben gekommen sind. Das wünsche ich dir. Das wünsche ich euch. Und jetzt folgen gleich noch drei Fragen, die ihr in den Gruppen miteinander durchsprechen könnt. Ciao.